all unserer Schwäche. Das ist unser Verlangen, das ist unsere Sehnsucht. Gib uns Kraft, Herr. Gib uns die Ernsthaftigkeit, die Hingabe, die Entschiedenheit, Herr, um das zu tun, was wir hier singen. Komm du mit deinem Heiligen Geist, Herr. Segne uns heute Morgen mit deiner wunderbaren, köstlichen Gegenwart. Arbeite an uns, Herr. Ich bitte dich jetzt wirklich für jeden Menschen, der hier im Raum ist, der sich das Ganze vielleicht auch zu Hause anschaut. Herr, bereite unser Herz jetzt vor, wenn du durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Tu das, was nur du tun kannst. Danke, dass du uns dienst, Herr. Und wir wollen dich ehren, indem wir uns dir wirklich öffnen und hinhalten, Herr. Du bist uns willkommen, König Jesus. Amen. Amen. Einen schönen guten Morgen. Schön, dass wir heute Morgen zusammen in Gottes Wort schauen können. Ich war gerade wirklich bewegt, weil ich merke, dass das große Worte sind, die wir Gott hier zusingen. Und wenn ich dann auf mich selber schaue, dann merke ich, oft schaffe ich Gott den Raum nicht, von dem ich gerade gesungen habe. Oft halte ich ihm nicht mein ganzes Herz hin, auch wenn ich das gerade gesungen habe. Und ich glaube, wenn wir heute in Gottes Wort schauen, dann werden wir merken, wie ernst die Lage eigentlich ist und wie sehr wir die Kraft Gottes brauchen. Und wie sehr er sich Ganzherzigkeit wünscht, nicht Halbherzigkeit. Wir sind in einer Serie seit Jahresanfang, Church on Fire, eine Serie durch die Apostelgeschichte. Und ich feiere diese Serie, weil die Predigten könnten nicht vielseitiger sein. Die Themen sind super unterschiedlich, aber es hat so eine klare rote Linie. Es zeigt uns, wie Gott seine Gemeinde baut, wie Gott seine Kirche baut, was er für eine Vorstellung hat. Und das Ganze beginnt mit Jesus, der seine Jünger, seine Apostel ready macht, diese Aufgabe zu übernehmen, diese Kirche zu bauen. Er sendet sie aus, er gibt ihnen den Heiligen Geist, Pfingsten, ein großes Wunder, ein machtvolles Zeichen. Und dann geht's ziemlich zur Sache. Die Kirche explodiert zahlenmäßig, sie wächst super schnell. Damit kommt auch ganz viel Chaos, da wo viele Menschen plötzlich dazukommen, ist immer viel Chaos, ist viel Vielseitigkeit und so weiter und so fort. Und Gott durch seinen Geist löst diese Probleme, er setzt Menschen ein, er befähigt Menschen und so weiter. Und dann könnte man sagen, macht sich der Feind Gottes bemerkbar, weil er überhaupt kein Interesse daran hat, dass das Werk von Jesus weitergeführt wird von seinen Dienern. Und die Rede ist ganz klar vom Teufel, vom Vater der Lüge, wie Jesus ihn nennt, der sich dieser Kirche in den Weg stellen will. Und er tut alles, um zu verhindern, dass sie sich weiter ausbreitet. Und dann predigen die Apostel im Tempel und es wird jemand geheilt. Und was passiert? Die religiösen Führer kommen und sacken die Apostel ein, verhaften sie und wollen sie einschüchtern. Und dann bieten sie ihnen einen faulen Kompromiss an. Sie sagen, ihr könnt gerne so weitermachen mit eurem Jesus-Zeugs, aber hört auf, davon zu reden. Hört auf, diesen Namen öffentlich in den Mund zu nehmen. Das ist wie so eine Attacke von außen, Druck von außen. Und die Apostel sagen, in der Kraft des Heiligen Geistes, wir werden euch nicht gehorchen, weil wir gehorchen Gott. Wir werden diesen Namen weiter verwenden, solange wir leben. Und diese religiösen Führer sind völlig überrascht. Und dann geht es so weiter, es kommt tatsächlich nochmal zu so einer Situation mit mehr Gegenwind und wieder kommen die Apostel aus der Geschichte raus, voller Mut, voller Kraft und sind bereit weiterzumachen. Und jetzt ändert der Feind seine Taktik. Er hat bisher von außen angegriffen und jetzt, und da werden wir heute drauf schauen auf diesen Text, jetzt wird er von innen angreifen. Und wenn man so will, diese Attacke von innen ist auch ein fauler Kompromiss. Das werden wir gleich sehen. Der Feind versucht zu untergraben, was Gott tut. Er versucht zu kompromittieren. Er versucht es nur ein bisschen zu verändern, sodass der Kurs soll nur ein kleines bisschen verändert werden. Dann ist das Ergebnis ein ganz anderes am Ende. Darum wird es heute gehen. Um diese zweite Attacke von innen wird es sozusagen gehen. Und wir starten nicht direkt mit der Predigttextstelle, sondern wir starten etwas davor, um ein bisschen noch Kontext zu haben. Wann geschieht das jetzt hier? Und wir starten dafür in Apostelgeschichte 4. Das war auch schon Predigttext, als es um Großzügigkeit ging. Und ich lese hier nochmal ab Vers 34. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden, denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte diese und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Man tat das, indem man es vor die Apostel hinlegte. Davon wurde jedem Bedürftigen zugeteilt, was er brauchte. Und so machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte und von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, was bedeutet einer, der andere ermutigt. Er besaß ein Grundstück, verkaufte es und legte das Geld vor die Apostel hin. Wahrscheinlich, es spricht ganz, ganz viel dafür, dass diese Situation, von der wir hier gerade lesen, im Tempel geschieht. Das ist öffentlich, öffentlich zugänglich. Die ganze Gemeinde ist sozusagen dabei, die kriegen das alle mit. Und die Leute kommen und legen ihr Geld vor den Aposteln nieder als ein Zeichen dafür, das möchte ich gerne den Bedürftigen in unserer Mitte spenden und geben. Und jetzt, direkt danach, lesen wir von einer anderen Geschichte. Die passiert aber genau in derselben Situation. Und zwar ab Apostelgeschichte 5, Vers 1. Da heißt es, aber auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Grundstück. Doch er behielt mit Wissen seiner Frau einen Teil vom Erlös. Den Rest legte er als Gesamterlös vor die Apostel hin. Doch Petrus sagte zu ihm, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas von der Einnahme für euer Grundstück beiseite geschafft? Du hättest es doch behalten können. Und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. Warum hast du dich nur so auf so etwas eingelassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Bei diesen Worten brach Hananias zusammen und starb. Und ein tiefes Erschrecken erfasste alle, die davon hörten. Die jungen Männer, die in der Versammlung waren, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira völlig ahnungslos herein. Sag mir, fragte Petrus sie, habt ihr das Grundstück für diesen Betrag hier verkauft? Ja, erwiderte sie, das ist der Betrag. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch nur verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Hörst du die Schritte? Die, die deinen Mann begraben haben, stehen schon vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick brach Sapphira zusammen und starb. Als die jungen Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam auf dem Boden vor Petrus liegen. Sie trugen auch sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein tiefes Erschrecken erfasste die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Herr, und ich bete jetzt nochmal dafür, dass wir diesen Text so verstehen, wie du es möchtest. Bitte hilf uns. Amen. Ein ziemlich herausfordernder Text. Wahrscheinlich einer der herausforderndsten des Neuen Testaments. Nicht nur herausfordernd, sondern eigentlich auch beängstigend. Aber wir werden jetzt Stück für Stück da durchgehen. Und ich glaube, dass dieser Text Lektionen für uns bereithält, für jeden von uns und für die Art und Weise, wie wir Kirche leben möchten. Und wir beginnen mit den Versen 1 und 2 und dann zusätzlich auch noch dem Vers 8. Hier wird die Frage, oder ich möchte erstmal die Frage anschauen, was ist es, was Hananias und Saphira tun? Hananias und Saphira behielten Geld. Behielten ist eine nette Übersetzung für ein griechisches Wort, was auch veruntreuen bedeuten kann. Oder im Geheimen auf die Seite schaffen. Das bedeutet, und hier steht ja auch noch im Wissen seiner Frau, das bedeutet, die beiden haben vorsätzlich gesagt, wir werden verkaufen, wir werden einen Teil für uns behalten und dann werden wir das Ganze so aussehen lassen, als wäre das der Gesamterlös. Und Petrus gibt Saphira ja am Ende nochmal die Chance in Vers 8 und fragt auch sie extra nochmal, ist das wirklich der Betrag? Und sie tut genau das, was sie mit ihrem Mann verabredet hat. Sie behauptet, ja, das ist der Betrag. Sie wollten sozusagen das Beste aus zwei Welten. Sie wollten auf der einen Seite Anerkennung dafür, dass sie ja total großzügig sind und selbstlos. Und auf der anderen Seite wollten sie Geld. Was ist hier das Problem? Das Problem ist nicht, dass sie nicht alles geben. Da werden wir auch später nochmal drauf kommen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie so tun, als würden sie alles geben. Dass sie vorsätzlich lügen. Dass sie vorsätzlich eine Unwahrheit über sich selbst in den Raum stellen. Dass sie täuschen, dass sie scheinheilig sind. Das ist das Problem. Und dieses Problem bleibt nicht verborgen. Petrus sieht, Petrus offenbart, was hier geschieht. In Vers 3 und 4 bei Hananias und bei Vers 9 bei Saphira. Und was ich spannend finde ist, also Petrus merkt das irgendwie. Es steht hier nicht da, wie er das merkt. Ich persönlich glaube, dass der Geist Gottes ihm das offenbart hat, dass er ihm das gezeigt hat. Aber was ich wichtig finde, ist, wenn wir mal kurz über Petrus nachdenken. Petrus wusste, wovon er redet. Petrus wusste, wovon er redet, weil er selbst schon einige Böcke in seinem Leben geschossen hat. Petrus wurde selbst mal auf genau dieselbe Art und Weise angesprochen, wie er gerade Hananias angesprochen hat. Jesus hat mal zu Petrus gesagt, Satan, weiche von mir. Er wusste, wie es ist, wenn in dir plötzlich Ideen oder Gedanken hochkommen, die vielleicht richtig klingen, die sinnvoll klingen, aber die überhaupt nicht im Sinne Gottes sind. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wusste er auch genau, was es heißt, Jesus zu verraten. Auch das hatte Petrus hinter sich. Auch durch dieses Tal ist Petrus schon gegangen. Er wählte seine Worte hier sicherlich nicht leichtfertig. Das war kein Gefühlsausbruch oder sowas. Petrus wusste, wovon er spricht. Und er sagt jetzt was sehr Interessantes. Er sagt, nicht Menschen habt ihr belogen, sondern Gott habt ihr belogen. Den Heiligen Geist habt ihr belogen. Indem ihr die Gemeinschaft der Heiligen, indem ihr den Tempel Gottes, wie die Gemeinschaft der Heiligen ja im Neuen Testament genannt wird, indem ihr diese Gemeinschaft belogen habt, habt ihr Gott belogen. Das macht die Sache noch viel schlimmer. Ich finde auch interessant, dass er diese Formulierung wählt, dass der Satan das Herz vielleicht erfüllt hat, weil das steht ja komplett entgegen dem, was wir 3 Kapitel vorher gelesen haben, wo es der Heilige Geist ist, der das Herz erfüllt. Das bedeutet, Hananias hat willentlich mit seiner Frau, sie genauso, die Tür in seinen eigenen Gedanken und seinen eigenen Sehnsüchten für den Feind Gottes geöffnet. Da wurde er nicht so gezwungen. Das hat er willentlich getan. Und hier wird deutlich, was ich meine, wenn ich sage, das ist ein Angriff von innen. Da wird sozusagen einer aus dem innersten Kreis vom Feind verführt und man versucht, ihn umzudrehen. Und mir ist es wichtig, dass das hier nochmal deutlich wird. Es gab damals überhaupt keine Regel, wenn du Teil der Gemeinde sein wolltest, dass du jetzt hier deinen ganzen Kram verkaufen musst und dein Haus und dein Grundstück und so weiter. Das war freiwillig. Das war freiwillig. Niemand musste das tun. Jeder tat, was er konnte und was er wollte. Die Schuld liegt hier also nicht darin, irgendwas zu besitzen und es nicht zu verkaufen oder nur einen Teil zu verkaufen, sondern ich wiederhole nochmal, die Schuld liegt in der bewussten Entscheidung, im Herzen einen Plan zu fassen. Das ist ja das, was gemeint ist, wenn wir von vorsätzlich sprechen. Das ist geplant. Sie haben geplant, zu täuschen und scheinbar sehr fromm auszusehen und dafür Anerkennung zu bekommen. Und dann zuletzt hier in diesem Vers 9 finde ich interessant, wie Paulus das formuliert. Hier sagt er, warum habt ihr den Geist des Herrn versucht? Warum habt ihr ihn getestet? Wenn man so will, wirft Petrus, Hananias und Sapphira vor, warum habt ihr versucht, zu testen, wie weit ihr gehen könnt, wie weit der Heilige Geist es zulassen würde. Und jetzt lesen wir als nächstes von einer wirklich furchtbaren Konsequenz. Ananias bricht zusammen und stirbt. Später lesen wir dasselbe auch über Sapphira. Und hier wird gerne gesagt, wie kann denn so etwas im Neuen Testament stehen? Das ist doch eher was man aus dem Alten Testament kennt. Wie kann so etwas hier stehen? Nun, ganz grundsätzlich muss man sagen, was wir hier sehen, was hier geschieht, das geschieht nicht häufig in der Bibel. Oft ist es doch so, viel öfter ist es doch so, dass Menschen mit ihrem Unrecht und ihrer Täuschung viel länger durchkommen, als man es sich erhoffen würde. Dass irgendein raffgieriger König weitermachen kann und weitermachen kann, dass Menschen versklavt sind über Jahrhunderte und man fragt sich die ganze Zeit, warum greift hier keiner ein? Das ist eigentlich das, was wir viel häufiger lesen. Aber was ist es nun, was hier geschieht? Ist es Gott, der diesen Menschen tötet? Tötet Gott seine Kinder, muss man ja eigentlich sogar krass fragen. Hananias und Sapphira waren Teil der Gemeinde. Wir müssen uns, glaube ich, vor Augen führen, diese erste Kirche, sie lebte in einer besonderen und recht unmittelbaren Gegenwart des Reiches Gottes. Die lebten so nah an der Wahrheit und an der Offenbarung und an der Kraft und am Handeln Gottes, dass das Feststellen der Tatsache, dass man Gott ins Gesicht gelogen hatte, stark genug sein konnte, um dich zu töten. Eine Erkenntnis, die wir uns gar nicht vorstellen können. Es gibt tatsächlich einen medizinischen Fachbegriff dafür, dass Menschen von einer bestimmten Nachricht so getroffen sein können, dass sie daran sterben. Und vielleicht das noch vorneweg. Ich glaube nicht, dass wir so weit gehen sollten und zu denken, Hananias und Sapphira sind jetzt verloren. Das gibt uns der Text nicht, diese Information. Das heißt nicht, dass sie jetzt in der Hölle sind. Nur weil ein Kind Gottes einen Fehler macht, auch wenn es ein schwerwiegender Fehler ist, und sie dadurch vielleicht sogar sterben, das heißt nicht, dass Gott sie verstößt. Das möchte ich hier gesagt haben. Und was ist jetzt die Folge von dem, was hier geschieht? Die Folge ist, ein tiefes Erschrecken erfasst die ganze Gemeinde und alle, die davon hören. Im Griechischen steht hier nicht tief oder groß, im Griechischen steht hier mega, riesig. Und ich glaube, diese Geschichte in allererster Linie, warum steht diese Geschichte in unserer Bibel? Ich glaube, weil sie uns mit Ehrfurcht füllen soll. Nicht mit Angst, sondern mit Ehrfurcht. Mit Ehrfurcht davor, mit wem wir es zu tun haben. Mit wem du und ich es zu tun haben, wenn wir sonntags in den Gottesdienst kommen und unsere Lieder singen. Gott ist nicht zahm und nicht berechenbar. ist nicht dein Buddy. Und er lässt sich nicht für dumm verkaufen. Das ist das, was uns diese Stelle hier ganz unbestreitbar mitteilen möchte. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, mit wem wir es hier zu tun haben. Wenn du hier zur Tür rausgehst und in die Sonne schaust, ein Planet, der, ich habe keine Ahnung, vielen Dank, 150 Millionen Kilometer entfernt ist. Diese Sonne wärmt uns hier und die ist so weit entfernt. Und die ist ein Planet von, ich weiß nicht, wie vielen Planeten, die existieren. Ein Universum, das so groß ist, dass wir nicht das Ende sehen können. Wir wissen nicht mal, ob es ein Ende gibt. Mit dem Schöpfer dieser Dinge haben wir es zu tun. Sind wir uns darüber im Klaren? Gott wollte hier an dieser Stelle etwas verdeutlichen. Er wird nicht zulassen, dass seine Gemeinde, der Leib seines Geistes, so korrumpiert wird. Das offenbart uns sein Wesen, sein Anliegen, sein Herz. Gemeinschaft und Nähe ist das, was er sich wünscht. Aber wie ein roter Faden geht durch die Bibel die Tatsache, dass das nur funktioniert, wenn Menschen sich heiligen und mit dem ganzen Herzen Gott hingeben und nicht so tun, als ob. Es ist die Voraussetzung dafür. Und natürlich entstehen jetzt Fragen. Wenn man so einen Text im Jahr 2026 liest, wie kann Gott sowas tun? Wie kann dieser Gott so etwas tun? Das fordert unser Gottesbild heraus. Ist das nicht der Gott, der bereit ist, sein Leben für uns zu geben? Der Gott, der am Kreuz für uns gestorben ist? Wie passt das zusammen? Ich glaube, das passt hervorragend zusammen. Das, was uns dieser Gott an diesem Kreuz gezeigt hat, das ist der Weg, auf den er uns einlädt. Keiner von uns kann an diesem Kreuz vorbeigehen, einen Kompromiss schließen, Dinge für sich behalten. Wenn du den Weg von Jesus gehen willst, den Weg des Kreuzes, dann ist das ein Weg, den kannst du nur mit Haut und Haar gehen. Und das wird uns an dieser Stelle klar. Wir lernen hier ganz entscheidende Dinge über Gott. Der allererste Punkt ist, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und heilig bedeutet, er ist absolut besonders, außergewöhnlich, nicht einzuordnen in irgendeine von unseren Kategorien. Und das Spannende ist, wir sind bestimmt für die Gemeinschaft mit diesem heiligen Schöpfer. Aber unser Handeln und unsere Haltung hat sich gegen ihn gestellt. Und logischerweise kann diese Haltung vor ihm nicht bestehen. Und Gott ist die ganze Bibel hindurch damit beschäftigt, Wege zu finden, wie er trotz dieser Tatsache, dass Menschen diese Haltung haben, Beziehung mit diesen Menschen haben kann. Seite für Seite für Seite, immer und immer wieder versucht er es. Und die Menschen kehren um zu ihm. Und zwei Seiten später ist ihnen schon wieder alles egal und sie machen ihr eigenes Ding und Gott geht ihnen wieder hinterher. Dieser heilige Gott, der es eigentlich überhaupt nicht nötig hätte. Und es wird an einigen Stellen so eine grundlegende Problematik sichtbar. Da, wo diese Berührung stattfindet, auf eine Art und Weise, wie Gott sie ausdrücklich nicht haben möchte, da sterben Menschen. Das geht los schon in den 5 Büchern Mose. Da hat Gott ganz klar festgelegt, so muss der Gottesdienst stattfinden bei euch, damit ihr nicht umkommt, wenn ich bei euch bin. Weil meine heilige Gegenwart, die wird euch komplett plätten. Und was tun die Söhne des Hohenpriesters? Sie machen ihr eigenes Ding. Was ist die Folge? Sie sterben daran. Das ist wie, als wären sie auf so einen Hochspannungsmasten geklettert und hätten voller Freude einmal zugelangt. Und ich weiß nicht, wie viel, das weiß doch bestimmt hier jetzt auch wieder irgendjemand, wie viel Volt da drauf ist. Es ist auf jeden Fall zu viel, um da dran zu fassen. Letzten Endes, es ist genau das, was passiert. Das ist da sitzt kein Gott, der jetzt böse ist, sondern da sitzt ein Gott, der ist, wie er ist. Und du hast ihn berührt. Wir lesen an anderen Stellen, Menschen berühren die Bundeslade und sterben daran. Gott ungebremst zu begegnen, auf eine Art und Weise, wie er es nicht möchte, inklusive all der Sünde, die wir mitbringen, das ist es, was diese Menschen erlebt haben und nicht überlebt haben. Eine Geschichte möchte ich noch ein bisschen mehr beleuchten, ist die Geschichte aus Josua 7. Und hier lesen wir davon, dass Gott klar gesagt hat, was er möchte. Und es ist tatsächlich fast eine ähnliche Geschichte wie das, was wir jetzt im Neuen Testament gelesen haben. Hier heißt es: Aber die Israeliten veruntreuten etwas von dem Gebannten. Achan ben Carmi, der von Sabdi und Serach abstammte und aus dem Stamm Juda war, vergriff sich an dem, was Gott gehörte. Da flammte Jahwes Zorn gegen die Israeliten auf. Ist das nicht spannend? Da flammte Jahwes Zorn nicht gegen Achan auf, sondern gegen die Israeliten. Der eine sorgt dafür, dass das ganze Volk zur Verantwortung gezogen wird eigentlich. Dieser Gott, er verspricht, alles auszuräumen, alles aus dem Weg zu schaffen, was seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit widerspricht und ihr entgegensteht. Und wir sehen das letzten Endes in Christus, dass er das final tut. Und das tut er im Alten Testament, wie hier bei seinem Volk, und das tut er im Neuen Testament genauso. Wenn es darum geht, er nennt ja seine Gemeinde, er nennt uns seine Braut, weil er uns so sehr liebt und er sehnt sich nach einer makellosen Braut. Er ist es, der die Reinigung vornimmt sozusagen, weil wir das selber nicht können. Aber das bedeutet, er räumt aus dem Weg. Warum? Nicht, weil das gerade so seiner Laune entspricht, sondern weil es das Beste ist für diese Braut, dass sie rein ist. Weil es das Beste ist für diese Braut, dass sie ihm entspricht, dass sie seinem Wesen entspricht. Weil alles andere letzten Endes in eine Richtung führt, die in die Verdorbenheit geht. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sprechen über das, was der Feind in die Gemeinde bringen wollte. Und zwar glaube ich, man kann es sehr gut beschreiben als ein Gift. Ein langsam wirkendes Gift. Heuchelei baut so eine Art zweite Ebene mit ein, eine Ebene, die im Dunkeln liegt. Und mit der Zeit, Menschen, die vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind, sie beginnen ein Doppelleben. Keiner kennt sie wirklich. Und weil sie keiner wirklich kennt, trennt diese Scheinheiligkeit die Menschen immer mehr voneinander. Dann mag sonntags alles gut aussehen, aber eigentlich weiß niemand wirklich etwas vom anderen, weil alles ja geschauspielert ist. Und ganz ehrlich, niemand von uns wacht doch sonntagmorgens auf und ist plötzlich Hananias. Kein Mensch trifft so eine Entscheidung wie die Hananias getroffen hat, einfach mal eben so. Sondern ich glaube, dem ging ein Prozess voraus. Ein kleiner Grad Abweichung von dem, was Hananias eigentlich für richtig hielt. Nur ein kleines bisschen. Ein ganz, ganz kleiner Kompromiss. Vielleicht ging das Ganze bei ihm nicht mal los mit einem Kompromiss. Vielleicht wurde ihm was getan. Er war mit etwas unzufrieden. Er wurde vielleicht von irgendwem verletzt. Er war irgendwie besonders herausgefordert. Und dann hat er vielleicht eine kleine Entscheidung getroffen, die in die falsche Richtung gedeutet hat. Und es wiederholte sich. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und das Ganze ist so oft passiert, dass er irgendwann an den Punkt gekommen ist, und das hat er gar nicht gemerkt. Ich glaube, Hananias und seine Frau, die waren an einem Punkt, wo sie selber überhaupt nicht mehr reflektieren konnten, was machen wir hier eigentlich gerade? In ihren Augen war das, was sie da taten, sinnvoll und richtig. Was muss da schiefgegangen sein, dass sie so eine Entscheidung getroffen haben? Wie kommt man auf solche Gedanken? Unser Gott sagt von sich selbst, ganz bekannte Worte, ich bin, der ich bin. Und was sagt Hananias? Ich bin nicht der, der ich bin. Könnte gegensätzlich ja gar nicht sein. Das passt nicht zusammen. Hier geht es also nicht, und das muss man ja auch mal so festhalten, hier geht es nicht um eine Notlüge oder so. Hier geht es nicht um irgendwas Spontanes, einen Ausrutscher. Hier geht es nicht um einen Ausrutscher, sondern hier geht es um einen vorsätzlichen Akt der Heuchelei. Und das, würde ich sagen, ist ein Sabotageakt am Fundament der noch jungen Kirche. Dieses Gift, es trennt uns ganz langsam und unauffällig voneinander. Es isoliert Einzelne. Es verdeckt sie, es schließt sie ein hinter ihrem frommen Schein und sorgt dafür, dass diese Person mit niemandem redet. Es lässt die Geheimnisse immer größer werden. Diese Wurzel hat verheerende Folgen. Wenn sie so richtig ausgebrütet ist, wenn sie anfängt, die Kultur zu prägen, wisst ihr, wo wir dann rauskommen? Dann kommen wir bei denen raus, die Jesus hart kritisiert. Und zwar bei den Schriftgelehrten. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten sehr, sehr häufig, das ist ein Beispiel, wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünchte Gräber, von außen ansehnlich, von innen aber voller Totenknochen und allem möglichen Unrat. Unrat ist im Übrigen ein höfliches Wort für etwas anderes, was ich jetzt nicht sagen werde. Von außen erscheint ihr den Menschen gerecht, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das ist das Ende vom Lied. Da kommt man raus, wenn man so tut, als ob. Vor allem in kirchlichen Kreisen. Man wird scheinheilig. Und glaubt mir eins, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben es wirklich ernst gemeint am Anfang. Wahrscheinlich sogar ernster als ich oder du. Aber dann kam eine falsche Abbiegung und dann noch eine und dann noch eine und dann noch eine. Gott macht an dieser Stelle klar, die Kirche gehört ihm und nicht dir und mir. Die Kirche ist nicht dafür da, dass du Applaus bekommst oder irgendjemand, der hier auf der Bühne steht. Gott reagiert deswegen hier so drastisch, weil die Kirche, die ihm gehört, sein Tempel ist. Und wenn du dir das Alte Testament anschaust, dann hat Gott sehr genaue Vorstellungen, was da im Tempel geschehen soll und was dort nicht geschehen soll. Wer hinein kann und bis wohin. Und nie mit dem Ziel, jemanden auszuschließen, sondern tatsächlich eher mit dem Ziel, Menschen zu schützen. Weil wenn sie weitergegangen wären, dann wären sie gestorben. Der Tempel ist ein Ort der Heiligkeit. Und diese Heiligkeit, die ist dramatisch und durchdringend, so dass jeder Makel, der da irgendwie reingetragen wird, sofort riesig groß wird, zu einem Riesenproblem wird. Und wir mögen diese Geschichten wie diese, wir mögen sie nicht, sind wir doch ehrlich. Wer mag schon solche Geschichten? Sie beängstigen uns. Aber eines muss uns klar sein, wir können im Hinblick auf Kirche nur beides gleichzeitig haben. Ja, wir wollen staunen über das wunderbare, übernatürliche Handeln Gottes. Halleluja. Heilung und Wunder und Zeichen und Befreiung. Amen dazu. Aber das kriegst du nur, wenn Kirche gleichzeitig eine Gemeinschaft seiner heiligen und drastischen Gegenwart ist. Es gibt nicht das eine oder das andere. Heiligkeit ist kein optionales Extra, was du zusätzlich zu deinem Kirchenmenü buchen kannst. Heiligkeit ist mit das Zentrum, weil Gott heilig ist. Und wer sich Gottes Kind nennt, wer den Namen von Jesus anruft und um den Heiligen Geist bittet, achte auf die Worte, der stellt den Anspruch an Gott, wie sein Tempel behandelt zu werden. Mit allem, was dazugehört. Der Tempel des lebendigen Gottes. Und wenn du der Tempel des lebendigen Gottes bist, wenn wir der Tempel des lebendigen Gottes sind, dann wird das Konsequenzen haben. Ich glaube nicht dieselben wie bei Hananias. Aber ich garantiere dir, Gott macht seinen Anspruch auf unser Leben geltend, wenn wir sagen, wir wollen sein Tempel sein. Ich habe mal eine Predigt gehört, man soll dir mal zugeben, wenn man was klaut, also dieses Bild ist geklaut von einem Jugendpastor von mir. Der hat mal darüber gesprochen, über diese Ganzherzigkeit und Halbherzigkeit. Das ist so ein bisschen so wie, du hast ein kleines Planschbecken. Und wenn du in diesem Planschbecken stehst, im Wasser stehst, dann bist du wirklich ganz da bei Gott. Und irgendwie neigen wir dazu, als Kinder Gottes zu sagen, man setzt so einen Fuß nach außen, weil man will irgendwie schon auch noch mit draußen stehen. Und dann merkt man, man muss noch ein Stückchen weiter. Am Anfang sah das auch gar nicht so komisch aus. Aber dann noch ein Stückchen weiter. Man will aber mit dem einen Fuß schon auch noch bei Gott sein. Aber man will da hinten dieses Regal erreichen. Und es sieht immer bekloppter aus eigentlich. Aber die Person, die das macht, für die ist es irgendwie logisch, dass, ja natürlich, ich bin hier noch voll bei Gott, aber das will ich schon auch. Und die Person merkt gar nicht, in was für eine missliche Lage sie sich bringt. Das fühlt sich immer komischer an, weil die meisten Menschen keinen Spagat können. Und es sieht immer komischer aus. Und wisst ihr, ich meine, da kann man ja drüber lächeln, aber ganz ehrlich, was glaubt ihr, was das mit Gott macht? Wenn Gott sowas sieht, wenn Gott zuschaut, wie sein Kind sich so verhält, was macht das mit einem Vater? Ich glaube, Gott nimmt das sehr ernst. Und er macht an dieser Stelle ja dramatisch klar, dass ihm dieses Verhalten missfällt. Im Galaterbrief sagt er mal sehr deutlich, täuscht euch nicht, ich lasse mich nicht verspotten. Ich lasse mich von euch nicht verhöhnen. Du kannst mich auch nicht täuschen. Was heißt das jetzt für dich und mich? Wie gehen wir damit um? Ich glaube, der Ruf an uns lautet, komm ans Licht. Komm ans Licht. Bleib nicht im Dunkeln, auch nicht mit einem Teil von dir, sondern komm ans Licht. Jeder von uns kann sich entscheiden, wollen wir uns diesem Gott ganz hingeben? Wollen wir uns von diesem Gott ganz reinigen lassen? Uns wiederherstellen lassen und so weiter? Oder meinen auch wir, es wäre das Beste, so zu machen? Meinen auch wir könnten das eine und das andere haben? Heilig und großzügig aussehen, aber gleichzeitig das Geld doch behalten. Diese Predigt hier ist für jeden von uns. Wenn du selber kein Christ bist, diese Predigt ist auch für dich. Meine Einladung, mein Appell an dich ist, lass dich mit diesem Gott versöhnen. Es mag dramatisch klingen, was ich dir heute erzählt habe, aber glaub mir eins, dieser Gott hat eine Liebe für dich, die du dir nicht vorstellen kannst, die nichts auf dieser Welt dir geben kann. Und in dieser Liebe will er dich empfangen, will er dir begegnen. Und in Jesus Christus hat er ein Opfer gebracht am Kreuz, wo er selbst die Konsequenzen deines Handelns trägt und ausräumt. Deswegen lass dich von ihm erlösen, indem du deine Schuld vor ihm bekennst. Und zwar ganz und gar. Du musst vor ihm nichts geheim halten. Er will dich heilen von deiner Scham. Es gibt nichts, was ihn überrascht. Er hat sowieso mitbekommen. Nichts aus deinem Leben, nichts aus deiner Geschichte wird Gott überraschen. Nichts wird ihn abhalten und sagen, ja, aber mit dir kann ich nicht. Und wenn du schon Christ bist, und das betrifft wahrscheinlich die meisten hier im Raum, dann lass dich erinnern, Gott fordert jeden von uns zur Ganzherzigkeit auf. Wenn wir diesem Gott begegnen und ehrlich sind, wisst ihr, was dann geschieht? Paulus beschreibt es mal folgendermaßen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, ist Freiheit. Und das ist so paradox, weil dieser Gott ist doch dieser Heilige und ich bin doch der Schuldige. Und eigentlich müsste ich doch verurteilt werden. Ja, das stimmt. Aber dieses Problem hat Gott gelöst. Wenn du jetzt zu ihm kommst und nichts verheimlichst, dann wirst du frei von alledem. Wie kann der nächste Schritt für dich und mich aussehen? Ich glaube, was wir brauchen, ist ein Schritt der Offenheit. Ich weiß nicht, was du für Leichen im Keller hast. Und ich weiß auch nicht, was die Dinge sind, die du lieber geheim hältst, weil du dich für sie schämst. Vielleicht ist das irgendeine Abhängigkeit oder eine Sucht. Vielleicht ist es zum Beispiel eine Abhängigkeit von Pornografie. Und du denkst dir, ich bin doch Teil in dieser Gemeinde. Ich kann doch auf keinen Fall irgendwem erzählen, dass ich mir diese Dinge anschaue. Und dass ich das nicht in den Griff bekomme, dass ich das nicht loslassen kann. Gott lädt uns ein, alles auf den Tisch zu legen. Und dann lädt er uns sogar ein, noch einen Schritt weiter zu gehen. Nämlich voreinander die Dinge auf den Tisch zu legen. Und weißt du, was das Paradoxe ist? Wenn wir das tun, da, wo wir das tun, verlieren diese Dinge ihre Kraft. Da, wo Dinge vom Dunkeln ins Licht kommen, verlieren sie ihre Kraft. Ich bin seit, ich glaube, bald 2 Jahren, habe ich alle 2 Wochen ein Treffen mit 2 Freunden von mir. Wir stellen uns immer 5 Fragen. Die 4. Frage ist, welche Sünde möchtest du bekennen? Und die 5. Frage ist, was würdest du lieber geheim halten? Und das sind harte Fragen, weil es kostet dich ja immer Überwindung, das auszusprechen. Weil wir uns natürlicherweise dafür schämen, wir wollen das verstecken, wir wollen nicht, dass das jemand über uns weiß, weil wir könnten ja abgelehnt werden. Aber in dem Moment, wo ich das meinen 2 Seelenbrüdern offenbare, sind sie in der Regel nicht überrascht. Was sie tun, ist, sie sprechen mir Vergebung zu. Sagen, im Namen von Jesus ist dir vergeben. Und wisst ihr, was das Gute daran ist? Dass ich das häufig selber, ich finde es schwer, das zu glauben. Und deswegen ist es so gut, Menschen um sich herum zu haben, die einem genau das zusprechen. Die einem die Wahrheit Gottes zusprechen. Ich möchte euch zum Schluss ein paar Fragen mitgeben. Und die können wir vielleicht jetzt auch während diesem nächsten Lied, vielleicht können wir auch erstmal noch eine Zeit lang still sein und uns einfach diese Fragen stellen. Und zwar, die erste Frage ist, wo managst du ein äußeres Bild von dir, statt dein inneres Leben mit oder vor Gott zu pflegen? Welchen Teil deiner Geschichte weigerst du dich ans Licht zu bringen? Wo übertreibst du, wo polierst du, wo kuratierst du oder wo inszenierst du dich? Wo tust du so, als ob? Wo tunst du deine Geschichten, die du erzählst? Wo schämst du dich und glaubst, dass es am sinnvollsten ist, alles geheim zu halten? Und die letzte Frage ist, glaube ich, die wichtigste. Wer kennt dein wahres Ich und nicht nur dein öffentliches Ich? Hast du Menschen, die dich wirklich kennen, zu denen du ganz ehrlich sein kannst? Lass uns mal für einen Moment einfach still sein und über diese Fragen kurz nachdenken. Jesus, und ich bitte dich, dass du als guter Hirte durch die Reihen gehst und dass du uns ansprichst, dass du uns jetzt die Dinge zeigst, die du in uns heilen möchtest, die du ans Licht bringen möchtest. Heiliger Geist, sprich du, so wie es dir gefällt. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Und ich möchte schließen und dir sagen, wenn es um Sünde und Scham geht, die größte Waffe des Feindes ist die Lüge, dass du der Einzige bist oder die Einzige bist. Jeder von uns hat Baustellen. Jeder von uns sündigt. Lasst uns nicht so tun, als wäre das anders. Und glaube nichts anderes. Ich lade dich ein, wenn du möchtest, dann lass uns aufstehen, lass uns nochmal ins Gebet gehen. Und lasst uns dieses nächste Lied, was wir singen, nutzen, um auf das, was wir heute gehört haben, zu reagieren. Und wir haben ja hier die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst noch Abendmahl zu nehmen und für sich beten zu lassen. Und wenn du merkst, da bewegt sich was in dir, dein Herz ist schwer, du fühlst dich überführt, dann komm dorthin, geh so nicht nach Hause. Lass für dich beten, lass dich segnen, denn Gott möchte dich befreien. Herr, und ich danke dir, dass wir diese Zuversicht haben. Wir stehen staunend vor dir, ehrfürchtig, und wir bekennen, du bist heilig, Herr. Und wir bekennen genauso, dass du bereit warst, alles für uns zu geben. Und dafür wollen wir dich preisen, Herr. Und mit diesem Lied wollen wir dir sagen, was wir tun möchten. Wir wollen dir alles geben. Wir wollen nichts verstecken. Wir wollen nichts geheim halten. Und ich bete da, wo Geheimnisse sind, wo Menschen isoliert sind, wo sie vielleicht gefangen gehalten werden von Scham, dass du jetzt kommst mit deiner Freiheit, Herr. In Jesu Namen. Amen.